Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Hallo, liebe Freundinnen des gepflegten Podcasts. Heute widmen wir uns einem etwas ernsteren Thema.
Wir behandeln das Thema Eifersucht. Und ich denke, ich fange gleich mal an.
Na, bitte.
Anfangs unserer Beziehung war ich ja sehr, sehr eifersüchtig. Eifersüchtig auf deine beste Freundin.
Mhm.
Eifersüchtig auf Studienkolleginnen. Ich war ja echt wahnsinnig eifersüchtig. Das ist im Laufe der Zeit ja besser geworden. Und wahrscheinlich werden jetzt einige aufhorchen und sagen, die war eifersüchtig, wie hat die das jetzt geschafft, dass die ihren Mann da auf Dates schickt? Das Vertrauen in der Öffnung hat sich ja aufgebaut, weil wir vorsichtig und über einen längeren Zeitraum geöffnet haben. Ich war mir ja sicher, unsere Regeln werden eingehalten, da passiert nichts, was für mich jetzt nicht okay gewesen wäre. Und so kam es, dass ich immer weniger eifersüchtig wurde. Das hast du ja auch ganz gut gehandelt, muss man ja einmal dazu sagen. Jetzt bin ich ja kaum eifersüchtig. Betonung liegt auf kaum, weil nie gibt es nicht. Natürlich gab es auch in unserer Öffnung eine Frau, auf die ich eifersüchtig war. Mussten wir behandeln. So. Aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt eifersüchtig bin im Gegensatz zu früher?
War das jetzt eine Frage an mich?
Ich kann sie auch beantworten.
Ich würde mal sagen, früher am Anfang unserer Beziehung, da flogen die Fetzen, wenn es um Eifersucht ging. Und jetzt herrscht sehr viel Kommunikation zwischen uns. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Umgang mit Eifersucht. Wie du sagst, eine vollkommene Eifersuchtsfreiheit ist eine Utopie. Das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist mit der Eifersucht, die man hat, das ist ja ein Gefühl, gegen das man sich nur schwer wehren kann, dass es aufkommt. Man kann nur damit umgehen, wenn es schon da ist.
Ja, Eifersucht kommt ja auf, wenn man in einer bestimmten Situation unsicher ist oder mit seinen eigenen Unsicherheiten konfrontiert wird. In meinem Fall ist es so, ich bin dann eifersüchtig oder gebremst mit der Vorfreude oder wenn diese Frau deutlich intelligenter ist als ich. Das haben wir ja das ein oder andere Mal schon gesagt.
Das haben wir, glaube ich, sogar schon mal besprochen im Podcast, gell, über diese Unsicherheiten. Ne? Ja, aber ich denke, dass die Eifersucht global gesprochen sehr vielschichtig ist. Also, dass es nicht nur Eifersucht gibt im Falle einer eigenen Unsicherheit, sondern dass es ganz viele Facetten gibt, auch Kleinigkeiten. Vielleicht denkst du über sowas, oder auch ich natürlich, gar nicht nach. Es ist so eine kleine Kleinigkeit, die fällt dir auf und du denkst dir, ach, Quatsch. Aber vielleicht war es schon so ein Anflug von Eifersucht. Und auch da würde ich sagen, es gibt natürlich am Weg von einer kleinen Unsicherheit oder einem komischen Gefühl bis hin zu dem, was das DSM-5 als psychische Störung klassifiziert. Es gibt nämlich wirklich obsessive Eifersucht. Das ist ein langer Weg. Oder wie man bei uns sagen würde, ein brader Weg. Also auch ich war in meiner Jugend bei frühen Beziehungen, sage ich einmal, am eifersüchtigsten in meinem ganzen Leben. Das war ganz schlimm, richtig schlimm. Also ich würde sagen, ich war katastrophal eifersüchtig, nahe an dieser DSM-5-Klassifikation. Also dass ich mir schon Dinge einrede, die gar nicht existieren. Da fängt man ja schon an, Fieberträume zu bekommen, wenn man so eifersüchtig ist und malt sich Dinge aus, die wirklich völliger Quatsch sind. Und ich glaube, dass das im Zuge meines Lebens immer weniger wurde und dass ich vielleicht auch mit dir gemeinsam einfach eine gute Strategie entwickelt habe, mit Eifersucht umzugehen. global gesagt, in der Kommunikation.
Ja, und wir haben halt auch eine gute Basis. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind sehr, sehr lange zusammen und da ist die Ausgangsbasis ja schon ganz eine andere. Ich war auch nie eifersüchtig, wenn du einer anderen Frau nachgeschaut hast. Da war ich nie eifersüchtig, auch von Anfang an nicht. Aber ich wurde halt mit Unsicherheiten konfrontiert, die gerade am Anfang mir signalisiert haben, ich könnte meinen Platz an deiner Seite verlieren. So.
Genau, da sind wir schon so ein bisschen bei den Mechanismen oder bei den Auslösern von Eifersucht. Die sind natürlich vielseitig, aber ich würde mal sagen, Eifersucht und Liebe hängt ja irgendwie zusammen, weil wo jetzt überhaupt keine Liebe besteht, da entsteht ja auch wenig Eifersucht.
Ja, und Eifersucht ist halt auch heraus aus diesem Besitzdenken. Da sind wir ja halt schon auch von der Gesellschaft geprägt. Wissen wir ja, Monogamie ist die Norm und nur so ist es richtig.
Genau, das Besitzdenken geht einher mit einer Verlustangst.
Genau, und das Besitzdenken ist ja gerade auch bei Männern oft viel, viel schlimmer.
Wobei man aber dazu sagen muss, das ist nicht nur ein gesellschaftliches Thema, da muss ich mir die 30 Sekunden für sehr harsche Religionskritik jetzt rausnehmen. Das Besitzdenken bei Männern kommt ganz stark aus religiösem Kontext, weil die meisten mir bekannten großen Weltreligionen, nicht alle, stellen dezidiert den Mann über die Frau und die Frau als Besitztum des Mannes unter ihn. Und dieses Denken ist, glaube ich, so weit in unserer Gesellschaft internalisiert, dass auch Menschen, die nicht religiös sind, das teilweise gar nicht loswerden können.
Ja, und aufgrund dieser Religionen ist es halt auch so, dass Frauen teilweise ja noch immer als Besitz gelten, in manchen Ländern sogar tatsächlich. Also vergessen wir mal nicht, bis zu den, ich glaube, Ende der 70er Jahre musste der Ehemann für die Frau unterschreiben, damit sie arbeiten darf.
Also ist eine Form von
Besitz.
Ja.
So nach dem Motto, die Frau wechselt jetzt den Besitzer. Ganz stark war das ja eben in diesen Zeiten, wo der Vater zuerst unterschreiben hat müssen. Und wenn man dann verheiratet war, war es dann der Ehemann. Das heißt, diese Frau wurde vom Besitz des Vaters in den Besitz des Mannes übergeben. Daher kommt ja auch diese Tradition, wenn man heiratet, dass der Vater die Braut nach vorne bringt und dem Mann übergibt.
Da grauslich.
So, jetzt, wo wir das wissen, würde man es vielleicht in Zukunft anders handhaben.
Schrecklich ist das.
Aber gut, gewisse Traditionen.
Man sollte echt bei den Traditionen, Leute, nicht recherchieren, wo die herkommen. Es ist immer irgendwas Patriarchales, Schreckliches, Sexistisches.
Ja, und die Welt ist halt einfach noch ein Patriarchat. Es ist einfach so.
Ja.
So, und da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen, aber eben dieses Besitzdenken führt dazu, dass man eifersüchtig wird. Weil das ist ja mein Mann und der gehört mir. Und da darf auch keine andere Frau ihn angreifen. Ich habe daran geleckt, es ist meiner. Ungefähr so wie mit dem Kuchen, wenn man Geschwister hat, das weißt du nicht, das kennst du nicht, du hast keine Geschwister. Ich habe sie, wenn man am Kuchen geleckt hat, dann war das Stück das eigene. Da hat schon keiner mehr hingriffen.
Gut, aber das ist ja eine übersteigerte Form von Selbsterhaltungstrieb. Das hat ja jetzt nichts mit Eifersucht zu tun.
Ja, doch, Futterneid und Eifersucht sind sehr ähnlich.
Nein, Neid und Eifersucht sind in einem grundsätzlich verschieden. Ein Neid bezieht sich immer auf eine zweite Person. Die Eifersucht bezieht sich aber immer auf eine dritte Person.
Du bist so ein Klugscheißer.
Sorry. Das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben heute. Da brauche ich nicht einmal hinschauen auf meinen Zettel.
Ja gut, Besitzdenken.
Besitzdenken.
Also Besitzdenken, du bist mein Mann.
Ja, wie du das sagst, manifestiert sich schon in der Sprache. Ich habe einmal spaßeshalber eine Zeit lang versucht, das ist wahnsinnig anstrengend, die Claire woanders vorzustellen als, das ist Claire, ich bin ihr Ehemann. Nicht, das ist Claire, das ist meine Frau.
Die Gesichter dazu waren meistens sehr göttlich. Völlig irritiert, weil normalerweise heißt sie immer meine Frau. Ja,
warum redet er so komisch? Aber klar, es manifestiert sich in der Sprache. Und wir haben jetzt schon gesagt, es hat mit Besitzdenken zu tun. Es geht auch um Verlustangst. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen.
Ja. Das, was du gemacht hast, ist Mikrofeminismus übrigens.
Das habe ich schon gehört, dieses Wort, und gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer ein bisschen Mikrofeminismus einbauen, das wird niemandem schaden.
Ich liebe den Mann einfach.
ich habe heute ein bisschen recherchiert, auch so im Internet ganz allgemein. Da gibt es ja so wahnsinnig viel in Zeitungen und bla bla bla. Ist ja ein großes Thema. Und zwar, neben Verlustangst und Besitzdenken kommt auch noch etwas ganz Großes dazu, geringes Selbstwertgefühl. Das kommt sehr häufig vor. Dann haben wir den Kontrollzwang, die Unsicherheit und den Vertrauensmangel. Und ich würde einmal gerne ansetzen beim geringen Selbstwertgefühl, weil das war, glaube ich, in meiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit der Haupttreiber meiner Eifersucht, war so ein geringes Selbstwertgefühl. Wenn ich mir meines Wertes sicher bin, dann kann ich auch die Wertschätzung meiner Partnerin akzeptieren und sagen, die rennt mir nicht davon oder verlässt mich, weil sie irgendeiner mal ein bisschen lustvoll anschaut oder so, dann habe ich einfach mehr Sicherheit, nicht so eifersüchtig zu sein. Was sagst du dazu?
Ja, das erinnert ja wieder ein bisschen auch an mich, weil was Intelligenz zum Beispiel angeht, wenn Frauen wahnsinnig intelligent sind, mir wurde halt immer wieder gesagt, dass ich halt nicht so intelligent bin. Und mir wurde ja auch immer wieder gesagt, dass ich vielleicht auch gar nicht gut genug für dich bin. Und natürlich, das macht ja auch was mit einem und auch mit dem Selbstwert.
Ja. Ich bin sowieso der Meinung, dass das gerade so eine Sache auch zwischen Männern und Frauen ist, nämlich dass der Feminismus hat ja erkannt, dass es im Großen und Ganzen immer zurückzuführen ist auf den Machterhalt. Und dass das Einreden solcher Dinge bei Frauen durch Männer meistens eine Form des Kontrollerhalts oder des Machterhalts ist. Man hält die Frauen immer klein, du bist dumm, was weißt denn du hast ja nichts gelernt und so weiter. Man hält sie in ihrem Selbstwertgefühl bewusst klein. Männer haben sowieso Angst vor selbstbewussten, starken Frauen. Und einer der Gründe ist das, dass sie ihrer Kontrolle entgleiten. Angst vor Kontrollverlust. Damit verbunden Kontrollzwang. Ich muss die Kontrolle als Mann behalten, vor allem über die Frau. Besitzdenken.
Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Das ist so ein Rad, oder? Es dreht sich im Kreis irgendwie.
Es dreht sich im Kreis und ich denke mir gerade, wer jetzt dieses Machtgefühl, nehmen wir mal an, so dieser Machterhalt nicht so wichtig, wie würde die Welt dann aussehen?
Ja, es ist schwer zu sagen. Würde
es dann weniger Femizide geben?
Ich würde natürlich spontan sagen, es wäre eine bessere Welt. Und weil du das Wort gerade erwähnst, der Femizid ist natürlich die Endstufe dann. Also die schlimmste Katastrophe, die passieren kann aus einer eifersuchtsgesteuerten Motivation heraus. Also genauso Besitzdenken, nicht? Der Mann besitzt die Frau in dem Fall, du gehörst mir. Und in manchen Fällen kommt es gar nicht zum Bruch. Es kommt an schlimmen Katastrophen, häuslicher Gewalt etc., weil die Frau vermeintlich etwas tut, was dem Mann nicht passt. Sie muss das ja gar nicht wirklich tun. Das kann ja auch als Hirngespinst entstehen. Und die Endkatastrophe ist natürlich dann, zum Beispiel, sie verlässt ihn, er aus seiner kulturellen Prägung oder religiösen Prägung weiß oder glaubt, das kann er nicht zulassen, die gehört mir, Ehrenmord, was auch immer. Und es macht es nicht gerade besser, dass das in manchen Ländern oder Kulturkreisen sogar geduldet ist.
Ja, und gefühlt wird es immer mehr.
Aber ich glaube nicht, dass es wirklich mehr wird, sondern durch diese Vernetzung, diese Wahnsinnige der Welt, die vielen Berichterstattungen, die sozialen Medien, wir kriegen es einfach mit. Du kannst in keinem Winkel der Erde mehr irgendwas machen, ohne dass das wer mitkriegt.
Gut, man muss dazu sagen, in unserer Straße, wo wir wohnen, ist ja ein Femizid passiert. Das können wir ja so sagen, es war ja ganz stark in den Medien.
Ja.
Du nicht aktiv, ich ja schon, also ich habe es ja gesehen, wie diese Frau rausgetragen wurde und ins Krankenhaus befördert wurde, aus Eifersucht.
Eifersucht.
Wohlgemerkt, ja. Das Motiv war Eifersucht.
Nachweislich.
Ja.
Also ich glaube, der Täter hat das sogar in seinem Geständnis dann gesagt. Also vielleicht nicht wörtlich Eifersucht, aber es war ein beziehungsgeleitetes Motiv.
Beziehungsgeleitetes.
Sie hat ihn verlassen, sie wollte von ihm loskommen. Und das
und er war, hat sie angezündet.
Das war der Femizid, genau, wo er sie in der Trafik, in der sie gearbeitet hat, angezündet und eingeschlossen hat.
Ja.
Von außen die Tür zugesperrt. Und das, ich meine, das ist schon das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann in der Eifersuchtsschiene. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man nicht nur sowas verhindern, das fängt ja ganz, ganz unten an, dass Eifersucht problematisch wird. Also sagen wir mal, eine Beziehung leidet darunter, dass einer der beiden Partner ständig an irgendwas herumnörgelt oder sich halt so Hirngespinste ausdenkt. Nicht? Jetzt hast du das gemacht, wieso schaust du denn so an? Diese kleinen Unsicherheiten machen ja eine Beziehung anstrengend.
Ja, das geht ja dann auch weiter mit das und jenes darfst du nicht anziehen.
Genau. Also da dreht sich das Rad wieder im Kreis, nicht? Dann kommen wir von dem wieder zum Kontrollerhalt. Man versucht, den Partner über Zwänge dann zu steuern.
Und spätestens da muss man halt dann wirklich überlegen, ob man in dieser Beziehung bleiben möchte. Und ich bin froh, also dieses Thema hatten wir ja nie, was darf ich anziehen oder nicht. Du gehst schon immer voller Stolz, je weniger, dass ich anhabe.
Muss ich aber auch kurz einhaken, ich erinnere mich an so eine Episode, meine erste Freundin hat ein Oberteil gekauft, das so leicht durchsichtig war. Und unter diesem durchsichtigen Oberteil hat sie natürlich ein BH getragen. Und ich bin ausgeflippt, bin völlig ausgeflippt.
Und diese Frau hat so schöne Brüste.
Ich habe tatsächlich...
Eigentlich müsste man das mit der Welt einmal teilen, gell?
Ich weiß nicht mehr, was ich da alles gesagt habe, die schlimmsten Dinge. Und das war einfach aus mangelnder Selbstreflektiertheit heraus, mangelndem Selbstwertgefühl, auch Besitzdenken wahrscheinlich. Also all diese Dinge, die wir aufgezählt haben, haben dazu geführt, dass ich mit aller Gewalt versucht habe, das zu verhindern, weil es für mich eine reale Gefahr war. Und ja. Das ist ja das größte Problem an der Eifersucht. Für die eifersüchtigen Menschen ist das, was sie sehen, ja eine reale Gefahr. Und in Wahrheit ist es aber eine irreale Gefahr oder eine irrationale Gefahr.
Und die Eifersucht beschränkt sich ja jetzt nicht auf den sexuellen Akt. Also da geht es ja wirklich darum, dass man Angst hat, den Partner, die Partnerin, die Beziehungsperson zu verlieren.
Ja.
Nur beim Sex war ja eigentlich noch nie eifersüchtig.
Aber das scheint auch bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich zu greifen, auf was man eifersüchtig ist. Also ich meine, das fängt ja schon dabei an, sagen wir mal allgemein gesprochen, niemand hat ein Problem, wenn ein heterosexueller Mann mit seinem Arbeitskollegen, nicht, wenn er zur Partnerin sagt, du, wir gehen noch auf ein Bier nach der Arbeit. Würde er aber über eine weibliche Arbeitskollegin sagen, zu seiner Frau zum Beispiel, du, ich gehe mit der Anna noch auf ein Bier, dann wäre das Drama wahrscheinlich schon vorprogrammiert. Dieselbe Sache. Also was ist es? Die potenzielle Gefahr ist es.
Ja, ja, klar.
Es ist nicht der Akt selber. Und ich meine, gut, ein heterosexueller Mann hat selten Sex mit anderen Männern. Das ist schon klar, dass da diese Gefahr nicht besteht. Aber es könnte ja dann zu was kommen.
Ja.
Die Situation wird dann bewertet. Ist diese Anna hübsch? Also finde ich sie hübsch? Glaube ich, dass er sie hübsch findet? Habe ich schon mal irgendwas beobachtet zwischen den beiden? Und dann fängt so ein bisschen schon der Wahn an. Dann fängt die Überwachung an. Dann versucht man zu beobachten, wenn die zwei miteinander reden. Wie schaut er sie an?
Aber gut, ich muss ja dazu sagen, wenn du jetzt jemanden datest, möchte ich ja auch ein Foto sehen. Ich möchte schon wissen, wie die Person aussieht.
Naja, und ich sag dir ja auch ganz offen, ich finde die geil. Also das ist ja nicht so, als müsstest du das aus einer Überwachung herausfinden, ob ich die geil finde.
Das ist richtig.
Deswegen, über Kommunikation kann man ja Eifersucht auch so vorbeugen, wenn man von Anfang an sagt, was Sache ist. Und in monogamen Paaren wird natürlich seltener über das geredet, weil die Gefahr realer erscheint. Ja. Monogame Paare sagen seltener ihrer Partnerin, du, die ist hübsch, schau dir die an. Oder schau dir den an, der ist sexy.
Wir haben ja gesagt, wir reden sehr viel, wenn diese Eifersucht aufkommt. Wir können aber festhalten, wir sind kaum eifersüchtig. Wir sagen nicht nie und das hat einen Grund, weil es gab erst seit kurzem oder vor kurzem eine Situation, wo ich wirklich sehr eifersüchtig war. Und das war nicht auf den Sex gemünzt, sondern auf die Tiefe, die ihr erreicht habt oder die im Raum stand. Mhm.
Was natürlich auch bei manchen Formen, also worüber wir jetzt sprechen zur Aufklärung, ist so ein bisschen die Unterscheidung zwischen einem einzelnen Sexdate, das mal irgendwo vereinbart wird, und so etwas wie einer Freundschaft Plus. Das hat natürlich dann eine andere Tiefe. Weil auf ein Sexdate ist man selten eifersüchtig aufgrund der Tiefe, die sich aufbaut, weil sie sich gar nicht aufbauen kann.
Ja, ihr hattet ja kaum Sex miteinander,
ja.
Sondern wart einfach auf einer Wellenlänge. Dann war noch diese Frau wesentlich intelligenter als ich und somit war die Misere dann da.
Und ich muss jetzt auch mal ganz klar sagen, weil diese Behauptung ja auch im Raum stand, was du vorher erwähnt hast, nicht, du bist nicht intelligent genug für mich oder sowas. Das scheint ja auch mal jemand behauptet zu haben, so in dieser Art und Weise.
Wir nennen keinen Namen.
Aber wie übergriffig ist es bitte anzunehmen, dass ich die maximal intelligenteste Frau, die ich kriegen kann, haben will? Reduziert das nicht mich auf etwas sehr Oberflächliches auch zu sagen, der will einfach die intelligenteste, die er haben kann? Ich brauche also keine Frau, die mich liebt, die mit mir eine Vertrauensbasis hat, mit der ich lachen kann, mit der ich Spaß habe, mit der ich guten Sex habe. Nein, ich brauche eine, die ist einfach gescheit. Und das soll es jetzt sein?
Ja, wäre der Sex vielleicht schlecht, ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Es macht keinen Sinn, am anderen Menschen vorzusagen, mit was für einem Menschen der zusammen zu sein hat. Weil sie passt nicht zu dir und so weiter.
Ja, ich passe nicht zu dir und ich glaube, ich hätte den Nobelpreis gewinnen können. Es hätte trotzdem nicht gepasst. Das können wir mal so sagen.
Passe ich zu dir?
In meinen Augen oder in Augen anderer?
Ja, ich weiß es nicht.
In meinen Augen passt keiner so gut zu mir wie du.
Ja, und in meinen Augen passt niemand so gut zu mir wie du. Also können wir uns darauf einigen, was die anderen sagen, interessiert uns nicht.
Und weil du vorher von Kontrollzwang und diesen Kontroll gesprochen hast, ich liebe ja zu sagen, du bist der erste Mann, der mir Flügel wachsen hat lassen und sie nicht gestutzt hat. Es ist ja für mich das Zitat, das unsere Beziehung am besten beschreibt. Wir werden nicht so lange zusammen, wenn du mich nicht wachsen hättest lassen. Und zwar in jeglicher Hinsicht, sei es in meiner Persönlichkeit, sei es, was die Beziehung angeht oder sei es beruflich. Du hast nie Steine in den Weg gelegt, sondern du hast mich immer unterstützt und mich nie klein gehalten. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Grund, warum wir beide kaum eifersüchtig sind. Weil wir den anderen wachsen lassen.
Ja, damit erhöhen wir ja auch das Selbstwertgefühl dieses Menschen, also in unserem Fall von uns gegenseitig, was einer der Mechanismen ist, der gegen Eifersucht wirkt. Wir haben die Verlustangst, die können wir nur über langjähriges Vertrauen langsam loswerden. Wir haben den Kontrollzwang, da sind wir aktiv. Also ich kann sagen, das ist Quatsch, dass ich Kontrolle versuche über dich auszuüben, das muss weg. Die Unsicherheit hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie ist mein Selbstwertgefühl? Und das Selbstwertgefühl kann ich natürlich selbst steigern, indem ich einfach sage, ich bin mir selbst genug, ich mag mich so, wie ich bin, ich versuche, ein guter Mensch zu sein, aber auch meiner Partnerin, meinem Partner das sagen, das Gefühl geben, du bist genug, du bist richtig für mich und das Selbstwertgefühl des anderen somit steigern. Also wenn man die ganzen Mechanismen, die sowas auslösen, Eifersucht, beseitigen kann, dann wird die Eifersucht, die übrig bleibt, und die wird ja bei uns auch immer da sein, dieses kleine, ungute Gefühl, wenn man was sieht, was man nicht einordnen kann, das wird es immer geben.
Es gibt Frauen, da bin ich so von mir selbst überzeugt, da kommt dieses ungute Gefühl nicht. Dann gibt es Frauen, da habe ich dieses ungute Gefühl schon. Und dann gibt es halt manchmal jemanden, wo es mir ein bisschen aushängt. Nennen wir es
so. Weißt, das ist ja zum Beispiel dann deine Bewertung der Gefahrensituation, unter Anführungszeichen. Die Gefahr könnte rein theoretisch genau umgekehrt sein, wie du sie bewertest. Die, wo du ganz cool sagst, ja, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gefühl, könnte theoretisch gefährlicher sein als die, wo du sagst, dass die ist absolut gefährlich für unsere Beziehung.
Könnte, aber ich weiß, dass es nicht so ist.
Du weißt es nicht, ja.
Ich weiß es. Ich weiß es.
Aber ich erinnere dich, es gab einmal eine Situation, wo du gemeint hast, da gibt es eine, auf die stehe ich total, und eine andere, da wärst du gar nicht auf die Idee kommen, dass mir die gefällt. Und dann war es aber genau so. Die, wo du gemeint hast, die, auf die steht er total, die hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ich habe jetzt gerade nicht am Schirm, aber wenn du das sagst.
Red mal nachher drüber, wer das ist. Kennt ihn niemand, also von unserer Zuhörerschaft. Ja gut, dann würde ich sagen, wir leiten jetzt über, diesmal bist du mal als Erste dran, mit der Social-Media-Ecke. Was macht die Eifersucht im Internet?
Oh. Also ich, von Folge zu Folge komme ich in eine andere Bubble. Manchmal macht mir das schon fertig. Eifersucht wird auf Social Media ziemlich verharmlost derzeit. Also wirklich verharmlost. Es gibt Videos, da wird halt immer gesagt, ja, es ist ja Humor. Mittlerweile finde ich das wirklich ein bisschen gefährlich, wo Frauen sich zum Beispiel mit einem neuen Schmuckstück oder einer neuen Tasche präsentieren. Und wenn der Mann dann sagt, okay, das hat aber so und so viel kostet, weil auf der Kreditkartenrechnung, dann heißt es, naja, du hast das Bild auf Social Media geliked, also gefällt dir ja die Tasche, der Schmuck, die Frau kann es ja nicht sein. Und so wird auch mit anderen Videos Eifersucht verharmlost. Das geht so weit, dass auf Social Media viele Personen sagen, wenn ich in einer Beziehung bin, möchte ich nicht, dass meine Partnerperson eine besten Freund, beste Freundin, also des anderen Geschlechts hat, dass sie nicht, es sind ja meistens Männer, muss man auch dazu sagen, deswegen verfalle ich jetzt ein bisschen in diese Schiene, wie Männer das ausdrücken. Männer schreiben, sie darf keinen besten Freund haben, sie darf dann nicht feiern gehen, sie hat sich nicht freizügig zu kleiden, weil ansonsten liebt sie mich nicht. Und umgekehrt ist es aber so, dass Frauen auch ganz klar definieren, er darf keine beste Freundin haben, er kann zwar mit den Kumpels mal zum Fußball, aber sicher nicht auf einem mehrtägigen Urlaub mit, also weiß ich nicht, längeres Wochenende. Und er hat so und so zu Hause zu sein, er hat keiner anderen Frau nachzusehen. Auf Social Media wird Eifersucht mittlerweile sehr verharmlost, was die Situation Richtung Femizid natürlich gefährlicher macht.
Kannst du dieses Beispiel, das du gebracht hast, nochmal kurz erklären? Habe ich das richtig verstanden? Da liked ein Mann irgendein Bild einer anderen Frau,
ja,
und als Racheakt kauft sie dann mit seiner Kreditkarte die Handtasche dieser Frau, weil sie sagt,
die, auf
ja,
dem die Bild
Frau
war.
Kann ihm ja nicht gefallen
die
auf haben, dem muss Bild ja die Handtasche war. Gewesen genau. Sein.
Liken ist betrügen, Stories liken ist betrügen. Mit einer aus Social Media zu schreiben, weil man vielleicht auf eine Story reagiert hat, ist Betrug. Also so weit geht Eifersucht in Social Media. Und eben ja, so wie du gesagt hast, wenn die Frau diese Ohrringe, diese Handtasche, diese Schuhe getragen hat auf diesem Foto, dann wird das halt als Comedy dargestellt in einem Video, so nach dem Motto, naja, die Frau kann es ja nicht sein. Ich finde das aber hochgefährlich. Ich finde diese Verharmlosung der Eifersucht hochgefährlich. Auch Frauen sind krankhaft eifersüchtig und stellen das auf Social Media in Videos da, die aus meiner Sicht wirklich bedenklich sind.
Hast du schon mal den Begriff digitale Eifersucht gehört?
Nein.
Der kam, glaube ich, daher schon vor 16 Jahren mit dem Aufkommen von Facebook, war ja damals die einzige Social-Media-Plattform. Und da wurde dieser Begriff eingeführt, weil diese digitale Welt, diese sozialen Medien erstens ein zusätzlicher Kontrollmechanismus sind. Man kann schauen, genau was du gesagt hast, nicht was liked meine Partnerin oder mein Partner. Also ein zusätzlicher Kontrollmechanismus, wo man dann auch wieder seine eigene Eifersucht befeuert. Nicht? Was macht sie, wem folgt sie, warum folgt sie dem, gefällt der ihr? Da wirst du ja wahnsinnig.
Wenn man schon eifersüchtig ist auf etwaige Bilder im Internet, dann ist es sehr bedenklich. Es gibt ganz viele Frauen, die sagen, wenn er Pornos schaut, dann betrügt er mich. Ist jetzt auch ein heißes Thema auf Social Media und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr bedenklich. Diese Frauen und auch Männer, die so das handhaben, bitte sucht euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Aber das ist nicht gesund und das ist auch keine gesunde Beziehung. Mhm.
Wow. Ja. Schwierig.
So viel zu Social Media. Ab in die Wissenschaftsecke.
In der Wissenschaftsecke gibt es zwei verschiedene Themen, die ich vorstellen möchte. Zum einen habe ich gefunden, dass man sich in der Wissenschaft auf zwei Arten von Eifersucht ein bisschen fokussiert hat. Zum Beispiel Ettrich 2013 schreibt von den zwei Formen von Eifersucht in romantischen Beziehungen. Das eine ist die unter Anführungszeichen gute Eifersucht, die emotional reaktive Eifersucht. Und das andere ist die schlechte, nämlich die verdachtsvolle, misstrauische Eifersucht.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Diese gute Eifersucht wird immer auch im Real Life und auf Social Media als gesunde Eifersucht deklariert. Und es gibt keine gesunde Eifersucht.
Ah, wait a moment, wait. Hear me out, sagt man so schön immer.
Er hasst es, wenn ich ihn unterbreche.
Es geht um Folgendes. Die eine reaktive, emotionale Eifersucht führt zur Selbstreflexion und der Änderung des eigenen Verhaltens der Partner oder Beziehungsperson gegenüber. Die andere, diese sogenannte misstrauische, ist ein bisschen schwierig, auf Englisch heißt sie suspicious jealousy, die führt dazu, dass man anfängt, die andere Person zu manipulieren, teilweise psychisch zu manipulieren und zu einem zwanghaften der Person etwas aufdrücken wollen. Also eine Eifersucht, die gibt dir ein schlechtes Gefühl. Du überlegst, warum habe ich das jetzt? Und du kommst zur Conclusio, ich muss etwas an mir ändern.
Gut, dann ist es eine gesunde Eifersucht.
Die würde ich auch eher als also gesund Eifersucht, hilfreich.
Ja, Eifersucht, die zur Selbstreflexion anregt.
Und die andere ist eben die schlechte, weil sie dazu führt, dass man nicht sich selbst ändert oder hinterfragt, sondern den Partner oder die Partnerin beginnt zu manipulieren. Und das ist ganz klar.
Das ist ganz toxisch.
Ganz klar. Toxisch.
Gut,
ja.
Muss ich ganz kurz auch noch einwerfen, das, was du jetzt als sogenannte gesunde Eifersucht hier jetzt genannt hast, ist nicht die gesunde Eifersucht, die auf Social Media herrscht.
Ja, das ist klar. Ich glaube nicht, dass selbstreflektiertes Verhalten auf Social Media gerade so gepusht wird in dem Kontext.
Nein.
Was in dieser Studie auch rausgekommen ist, ist zum Beispiel, dass eine größere wechselseitige Abhängigkeit unter Paaren zu deutlich mehr Eifersucht führt. Und das ist für mich selbst auch ganz spannend, weil das erklärt mein Gefühl, das ich habe am Anfang unserer Beziehung, hatte ich eher das Gefühl, Macht und Kontrolle über dich zu haben, als ich es jetzt habe. Jetzt habe ich aber sehr viel mehr das Gefühl einer sicheren Bindung und nicht das Gefühl, dass du mir davonläufst oder so. Also die Verlustangst ist viel kleiner, obwohl meine Eigenwahrnehmung der Kontrollausübung über dich sehr viel geringer ist.
Ich kann ja eh nicht davonlaufen, du laufst schneller.
Ich laufe schneller, jetzt gerade nicht, aber bald wieder. Ja, und das Zweite ist ein großes Systematic Review, das ist immer ganz spannend, ich liebe sowas, ja. Systematic Reviews sind Studien, die sich mit allem befassen, was bisher dazu geforscht wurde. Und die haben nach den ganzen Ausschlusskriterien noch immer 230 wissenschaftliche Studien aus den letzten Jahrzehnten zum Thema Eifersucht zusammengefasst. Und die versuchen dann immer, bei einer Einzelstudie kann es ja immer sein, dass ein Zufallsergebnis vorliegt oder dass es ja dann doch ein methodischer Fehler war. Aber wenn man mal hunderte Studien zu einem Thema hat, dann sieht man schon, kommen die meisten Studien zum gleichen Ergebnis oder eben nicht. Und da zeigt sich, dass die meisten Studien zu Eifersucht mit Universitätsstudierenden gemacht wurden. Das heißt, die Gruppe ist nicht repräsentativ. Es geht in den meisten wissenschaftlichen Studien um junge Leute, die nicht verheiratet sind, in relativ losen Beziehungen, die gerade mal so ein paar Jahre lang oder ein paar Jahre alt sind. Die Befunde zu Geschlechtsunterschieden sind sehr kontrovers. Also einige Studien sagen, Eifersucht in Männern, Eifersucht in Frauen oder Eifersucht in anderen Geschlechteridentitäten manifestiert sich unterschiedlich. Das ist aber strittig. Also da ist man sich nicht einig darüber. In der Biologie auf hormoneller Ebene hingegen, das ist jetzt etwas, das vielleicht nicht alle Menschen betrifft, wurde festgestellt, dass Eifersucht, das kannst du ja mal beobachten, zyklusabhängig ist, also sehr vom Hormonspiegel abhängig ist, vor allem bei Frauen. Das wäre für mich mal wahnsinnig spannend, da Meinungen zu hören. Also liebe menstruierende Menschen da draußen, wenn ihr das an euch beobachten könnt, dass phasenweise im Zyklus Eifersuchtsgefühle stärker werden und in anderen Phasen weniger stark, dann schickt es gerne der Claire eure Meinungen, weil ich bin der Social-Media-Idiot. Ich verpasse die Nachricht dann am Ende noch. Das wäre wirklich sehr spannend. Dann haben wir den Befund, dass bei unterschiedlichen sexuellen Orientierungen sich Eifersuchtsszenen unterschiedlich manifestieren. Also dass zum Beispiel gerade bei homosexuellen Paaren die Eifersuchtstrigger nicht so sehr im sexuellen Bereich liegen, sondern auf anderen Dingen. Und etwas sehr, sehr Spannendes, also es gibt natürlich eine starke Korrelation zwischen Eifersucht und Gewalt. Das haben wir ja schon angesprochen. Und eine starke Mediatorvariable, ich erkläre gleich, was das ist, ist Alkoholkonsum. Das heißt, statistisch gesehen zeigt sich, dass Menschen, die sehr viel Alkohol konsumieren, sehr eifersüchtig sind. In welche Richtung es da vielleicht eine Kausalität gibt, ob die Eifersucht sie dazu bringt, mehr Alkohol zu konsumieren aus Verzweiflung oder ob der Alkoholkonsum sie dazu bringt, eifersüchtiger zu sein, das weiß man so nicht, aber auf jeden Fall etwas, wo man aufpassen muss. Und natürlich verstärkt Alkoholkonsum auch das Gewaltverhalten. Und dann sind wir wieder bei dieser Spirale häusliche Gewalt bis hin zum Femizid. Das ist es, was die Wissenschaft so über Eifersucht zu sagen hat.
Spannend, vor allem gerade das mit dem Zyklus. Ich glaube, ich bin, wenn ich in meiner PMS-Phase bin, wesentlich eifersüchtiger.
Weil du dich selbst nicht magst? Oder
weil ich die Welt hasse.
Ah, die ganze Welt, okay. Das ist solide. Ist auch ein schönes Schlusswort. Wenn wir eifersüchtig sind, hassen wir die ganze Welt. Das war's für diese Folge. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen wie immer, dass sie interessant für euch war.
Und das nächste Mal gibt es das Thema, wie gehen Kinder mit der Beziehung der Eltern um? Das wird sicher ein spannendes Thema werden.
Oh ja.
Wir freuen uns, wenn ihr da auch wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal
mit Claire
und Jörg.